Ja. Heute ist es verteufelt. Ne? Mach dies nicht und mach jenes nicht. Mein Gott, Gluten ist so gefährlich. Du bist glutensüchtig noch. Ne? Man weiß es da alles gar nicht mehr, nicht?
Ich hatte ja eine Lesung, da hat mir eine Freundin abgesagt mit folgender SMS. Meine Liebe, ich kann heute Abend leider nicht kommen. Ich hatte es schon seit der Ankündigung fest eingeplant im Kalender stehen, aber ich packe das einfach nicht. Work ist gerade so stressig, inklusive ständig Abendveranstaltungen mit Verantwortung. Jammer, jammer. Tut mir leid, dass jetzt morgens gleich eine Absage kommt, aber ich denke an dich und drücke die Daumen.
Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Heute mit Christine Watti und
Julius Stucke. Hallo.
Tja, das Thema ist irgendwie schwer und traurig auch, oder?
Unbedingt, ja, weil Rausch auch immer heißt, irgendwann wird es schwer danach.
Ja, irgendwie schon. Also es geht tatsächlich um Rausch, also eigentlich um das Gegenteil von dieser Gluten-Geschichte, über die wir gerade was gehört haben und dieses Absagen von Partys. Wir wollen wissen, wo dieses Gegenteil hingekommen ist. Denn in diesem Feuilleton verhält es sich so, dass in regelmäßigen Abständen irgendwelche Menschen die Generation anschauen und dann feststellen, irgendwie sind wir gar nicht mehr so rauschhaft, wie wir alle gerne wären. Ja. Und das ist gerade wieder passiert. Es gibt eine Autorin, die heißt Bianca Jankowska und die sagt tatsächlich, wo sind denn die Nächte hin, in denen wir ewig auf waren, um betrunken und bekifft zusammen Nick Cave zu hören und in denen wir selbstverständlich mitgingen in die nächste Bar, ohne vorher den bestmöglichen Heimweg zu googeln.
Das ist auf jeden Fall die Frau, die wir gerade gehört haben und mit der wir gesprochen haben und von ihr natürlich wissen wollten, ja, woher kommt diese Sorge. Das ist aber eben nicht die einzige, wie du gesagt hast. Es gibt zum Beispiel auch Simon Strauss, der vor einem knappen halben Jahr ein Buch veröffentlicht hat, wo es im Prinzip auch um diese Suche nach dem Rausch geht, nach dem intensiven Leben, der gesagt hat, ihm fehlt das halt alles. Ja, ihm ist das Leben zu langweilig. Er sucht sozusagen dieses Loslassen, das Ungeplante. Und all das wollten wir wissen, woher das kommt. Woher kommt diese Sorge, dass da zu wenig Rausch ist?
Ja, und natürlich haben wir das ja auch bald Weihnachten. Okay, das ist nicht der richtige Anlass.
Das ist auch kein
aber
guter
ich meine,
Rausch.
Es, nee, das stimmt. Aber es stimmt schon, dass Rausch und Weihnachten, naja, egal. Jedenfalls zurück zum Feuilleton. Genau diese Frage haben wir gestellt und vor allem haben wir uns auch gefragt, was ist denn überhaupt, wenn der Rausch wirklich fehlen sollte oder Leuten fehlen sollte? Na und? Könnte man auch sagen, na gut, ist doch schön für den Kopf und auch fürs sonstige Leben, für die Klarheit und die Achtsamkeit und den ganzen Kram. Und deswegen haben wir dann noch schnell eingetroffen, der ganz garantiert überhaupt nicht rauschfrei gelebt hat, einen Berliner Gastronomen, der 20 Jahre einen Laden hatte in Berlin, der uns erzählt, wie das wirklich geht mit dem Rausch. Und natürlich wegen der großen Einordnung, ob wir eigentlich auf dem Quatschweg sind, diese Frage zu stellen, gibt es auch noch ein Gespräch mit einem Literaturwissenschaftler, der hoffentlich wirklich dann schlussendlich beantworten kann, haben wir gerade ein Problem in der Gesellschaft mit Rausch, Losigkeit oder nicht? Und ist das eigentlich irgendwie wichtig?
Idealerweise reden wir uns in Rausch, weil trinken dürfen wir hier nicht.
Wieso? Du hast doch da so eine kleine Flasche unterm Tisch. Naja, gut.
Auf jeden Fall war aber das natürlich die erste Frage, die wir Bianca Jankowska stellen mussten. Denn die hat in ihrem Buch das so formuliert, dass sie den Kater manchmal umarmt. Ja, wie einen Freund danach, was ja schon eine tolle Beobachtung ist. Du stehst am nächsten Tag auf, eigentlich ist alles ziemlich mistig und du umarmst diesen Kater. Und da musste die erste Frage an sie natürlich sein, wie sehr tut's denn gerade weh?
Ja, aktuell ist da nichts, was schmerzt.
Wann hat's denn das letzte Mal geschmerzt?
So von einem Monat oder so oder zwei.
Von einem Monat oder zwei. Man muss kurz noch sagen, ne, nur zur Einordnung, Bianca Jankowska ist Jahrgang 91, hat ein Buch geschrieben, das Millennial Manifest. Und aus diesem Buch eben gab es jetzt auf zeit.de den Auszug, wo sie wirklich explizit über die Trinkerei spricht. Ich glaube, die ärgert sich ein bisschen, weil inzwischen auch viele Leute sofort angefangen haben, oh, diese Generation Millennial, einziges Problem ist, wann kann ich wieder in die Kneipe gehen? Aber die hat schon, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter.
Ja, ich meine, das ist natürlich klar, wenn man so ein Buch schreibt, dann ist eben auch so ein Text da, auf den die Leute anspringen. Insofern ist das immer eine Frage, darf man sich danach darüber ärgern? Aber es klang bei ihr schon so, als würde sie sich ein bisschen darüber ärgern. Und deshalb war ihr eine Sache auch ziemlich wichtig.
Also ich bin sicher nicht die, die sagt, man soll jetzt Alkoholmissbrauch betreiben jeden zweiten Tag, sondern mein Essay war mehr oder weniger eine Gesellschaftskritik an den Umständen der heutigen Arbeitsgesellschaft, die uns dazu zwingt, früh nach Hause zu gehen.
Du schreibst ja aber schon, dir fehlt genau das, dass eben die Menschen um dich herum loslassen. Ist das was, was du wirklich erlebst? Also wo du wirklich Geschichten hast, die du erzählen kannst, wo du sagst, das hat mich auf einer Party, auf einer Feier richtig gestört, da fehlte mir das Loslassen?
Ja, doch. Also klar, diese Partikulärbeispiele, die ich in meinem Essay eingebracht habe, die sind schon so passiert. Also da erinnere ich mich eben an den 28. Geburtstag einer Bekannten und da haben wir uns eben um 19.30 Uhr in einem veganen Restaurant getroffen. Und als dann irgendwie der Schnaps kam, hat eben so die Hälfte gesagt, ja, nee, sorry, ich trinke schon seit Jahren gar nichts mehr. Und die anderen waren so, oh Gott, aber wirklich nur einer. Und ich persönlich bin auch überhaupt kein Fan von Shots oder so, aber es hat ein bisschen diese traurige Atmosphäre unterstrichen, in der wir uns jetzt befinden, so mit Mitte, Ende 20, wo Geburtstagsfeiern eben in den Restaurants beginnen und dann um 22.30 Uhr enden, obwohl die meisten noch nicht mal Kinder haben, aber sie fahren dann trotzdem lieber nach Hause zu Netflix und, keine Ahnung, du noch ein, zwei Stunden binge-watchen. Also die Zeit ist ja eh da, aber ich glaube, dass sie einfach anders genutzt werden möchte. Und ich frage mich auch, ob Netflix so erfolgreich wäre, wenn, keine Ahnung, wenn die Arbeitswelt nicht so stressig wäre. Vielleicht wäre dann auch wieder mehr Raum dafür, sich abends irgendwie sozial zu verausgaben. Aber durch diverse tolle Aktivitäten, die man dann ja auch so mit den Friends auf der Arbeit machen kann oder so diese ganzen After-Work-Aktivitäten, das zählt ja offiziell irgendwie nicht zur Arbeitszeit, ist es dann aber doch. Also ich glaube, dass viele so beansprucht sind von ihren Jobs, sowohl physisch, psychisch als dann auch noch sozial, zwischenmenschlich.
Du schreibst in diesem Stückchen Text auch, du umarmst den Kater als eine Art Freund, also den schlechten Tag danach. Der Rausch ist für dich ein Mittel zum Zweck.
Ich weiß nicht, ich sage ja gar nicht, dass man das machen muss. Ich glaube, in meinem Buch geht es vielmehr darum, zu erkennen, in was für einer spaßbefreiten Gesellschaft wir mittlerweile leben und wie irgendwie die Ekstase daraus besteht, möglichst viele Likes auf Twitter zu bekommen. Also dass der Dopamingehalt dann steigt, wenn wir unser Higher Self in den sozialen Netzwerken verwirklichen und nicht mehr durch reale Interaktion. Das ist, glaube ich, mehr das, was ich sagen möchte.
Und was ist die Folge davon, die Folge von dieser Spaßbefreitheit?
Ja, genau das, was ich geschrieben habe, dass die Leute um 22.30 Uhr nach Hause gehen. Und dann Netflix schauen.
Langfristiger gesehen und gesellschaftlicher gesehen. Also das macht jetzt, das ist ja noch nicht der kaputte Moment, wenn man sagt, gut, sie schauen halt Fernsehen um 22 Uhr.
Ich denke, dass die Individualisierung immer weiter voranschreitet und dass tatsächlich vielleicht auch mal in ein paar Jahren das soziale Kontakte miteinander darunter leiden könnte. Also dass tatsächlich das Internet einen größeren Einfluss hat auf unsere Beziehungen, als wir das jetzt noch annehmen. Also, dass wir zwar ständig miteinander verbunden sind, aber sagen, okay, es ist bequemer, von zu Hause aus irgendwie auf Instagram zu interagieren, als sich noch zu treffen. Und weil diese Real-Life-Veranstaltungen, die sind ja teilweise wirklich auch energieintensiv. Und ja, das finde ich halt einfach nicht gut, dass die spätkapitalistische Arbeitsgesellschaft uns tagsüber so fertig macht, dass eben abends keine Zeit mehr dafür bleibt.
Sagt Bianca Jankowska. Und Christine, ich hoffe natürlich, dass dich dieser Arbeitstag nicht völlig fertig macht.
Nee, ich bin echt so total irritiert von dieser ganzen Geschichte, weil also es ist nicht so, dass ich das nicht auch wahrnehmen würde in meinem Umfeld, dass natürlich Leute anfangen zu sagen, ich bin so fertig. Es gibt natürlich auch Menschen, die dann davon sprechen, dass sie insgesamt die Arbeit kaputt macht und zwar meistens in einem psychischen Sinne. Das passiert und es hat sich sicherlich geändert. Andererseits haben die Leute früher, glaube ich, auch echt einen harten Arbeitstag gehabt. Mhm. Ich weiß nicht, was ich meine, das hart im Arbeitstag oder das System, was einen so kaputt macht. Ich meine, getrunken und gefeiert wurde natürlich auch von Leuten, die auch früher 8 oder 10 Stunden gearbeitet haben. Aber ich muss mal kurz hier zwei Party-Expertin dazu bitten. Nein, weil dieses Thema hat halt hier in unserer lakonisch-elegant-Redaktion echt so ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Auch die Rolle von Bianca Jankowska, die eben Jahrgang 91 ist und also auch nicht nur für das Thema steht, sondern für so eine Generation. Und die Frage halt ist das jetzt so eine Meinung oder eine Situation, von der man sagen kann, das ist wirklich so. Und hier sind Pia Rauschenberger. Wir haben sie nicht gewählt wegen des Nachnamens.
Kann ja schon ein bisschen diesen blöden Witz machen. Ja,
du darfst den machen.
Die Rauschdrogenbeherbergerin.
Genau. Und Katharina Peetz, beide arbeiten halt auch in diesem Deutschlandfunk Kultur, von dem wir alle kommen und haben, glaube ich, unterschiedliche Meinungen. Oder was habt denn ihr gerade?
Haben vor allem gerade ganz schön Kopf geschüttelt.
Ja, Kopf geschüttelt, aber auch genickt.
Also genau. Ich
Katharina
eher,
hat genickt.
Genickt. Ich habe auch den Text von Bianca Jankowska gelesen und habe mich da schon ziemlich drin wiedergefunden. Also ich merke das auch in meinem Freundeskreis, dass man trifft sich dann halt eher samstags abends zum Kochen und bleibt irgendwie drin. Und so dieses wirklich mal ausgehen und egal was am nächsten Morgen ist, erlebe ich auch nicht mehr so oft leider.
Also bei mir ist es komplett anders, würde ich sagen. Also in meinem Freundeskreis wird viel gefeiert, wird viel in die Kneipe gegangen, auch unter der Woche. Und ich habe so ein bisschen den Kopf geschüttelt, auch weil ich dachte so, ja, okay, die Freundin, die ihr da abgesagt hat, vielleicht war die einfach schon die 3 Abende vorher feiern oder in der Kneipe und hatte einfach an dem Abend dann keine Zeit mehr. Also woher weiß sie denn überhaupt, was die Gründe sind für ihre Freundin? Die sagte, es ist vielleicht auch eine Ausrede mit der Arbeit.
Ja, oder sie kennt sie ja ganz gut und weiß, dass es schon die 3. Absage in Folge ist. Das Bedeutsame war ja, glaube ich, für sie, dass es wegen der Arbeit ist. Also man kann ja auch theoretisch, man kann ja auch absagen, kann sagen, ich komme halt nicht oder so. Aber ich glaube, der Fokus und das, was sie, glaube ich, zeigen wollte, ist, dass Leute wegen der Arbeit auf einmal Dinge nicht mehr tun.
Vielleicht ja auch gehäuft. Also wenn man das einmal macht, ist das eine Ausrede. Wenn man das aber immer wieder macht, stellt man doch fest, hey, vielleicht solltest du Prioritäten anders setzen.
Ja.
Ausweg ist auf jeden Fall das Stichwort, weil ich natürlich schon wissen wollte, ob das jetzt alles so bleibt. Ja? Ob das im Prinzip dieses Unbehagen, ja, dass die Arbeit uns vereinnahmt und dieses Gefühl, der Rausch wäre schon ab und zu ganz wünschenswert, ob das jetzt unsere Zukunft darstellt oder ob es vielleicht auch nochmal besser wird.
Ich glaube nicht, dass das bald vorbeigehen wird. Das ist ja das Traurige an der Sache. Befristete Arbeitsverträge, in denen wir uns bewegen, 1-2 Jahre, Probezeiten von 6 Monaten tragen auch nicht unbedingt dazu bei, dass man entspannen kann als Frischling am Arbeitsmarkt oder auch als nicht so Frischling, der ja trotzdem sich von Stelle zu Stelle Hand hält. Also dieser Druck, der auf uns ausgeübt wird, die in dieser Mediengesellschaft zumindest arbeiten, und in prekären Arbeitsverhältnissen auch an der Uni oder so beschäftigt sind, der ist auf jeden Fall da und der Raum für Fehler ist quasi non-existent und damit auch die Möglichkeit, mit einem Kater zur Arbeit zu kommen. Was meine Eltern mir da noch erzählt haben von ihren Geschichten von früher, wo sie dann irgendwie mit brummendem Kopf vor den Schreibmaschinen gehockt sind oder, ja, keine Ahnung, noch ein bisschen rumgegammelt haben. Auch solche Dinge wie Raucherpausen. Es wird halt alles auf Effizienz getrimmt, dass man ja möglichst viel rausquetschen kann aus den Mitarbeitern. Und wenn man ihnen sowas wie vergünstigte Fitnesscenter-Optionen anbietet, dann ist es ja auch nur, damit das Individuum kräftig und strebsam bleibt für den späteren Einsatz wieder am Arbeitsplatz.
Und es gibt einfach zu wenige Schreibmaschinen am Arbeitsplatz. Das ist, glaube ich, das Problem.
Wollt ihr das nochmal kommentieren? Also ich meine, ich finde schon den Blick darauf, man kann sich keine Fehler mehr erlauben und hat das Gefühl, also immerzu haben natürlich Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen wahrscheinlich das Gefühl, Fehler sind jetzt nicht so ganz hoch angesehen, auch früher nicht, aber dass sie das so einschätzt, Bianca Jankowska?
Ja, also ich finde, da ist schon was Wahres dran, also mit diesen befristeten Arbeitsverträgen, das stimmt natürlich schon, ne? Also ich kenne, glaube ich, eine Person in meinem gesamten Freundeskreis, die einen unbefristeten Job hat. Aber das glaube ich schon. Und dass man wahrscheinlich nicht so gut verkatert auf die Arbeit gehen kann, glaube ich auch. Aber für mich heißt das noch nicht, dass deshalb Rausch nicht mehr möglich ist oder so eine Freiheit und so eine Ausgelassenheit oder dass man seine Freunde nicht mehr sehen könnte oder so. Weil ich kenne viele Leute, die das auch genießen, dass sie jetzt nicht unbedingt so für die nächsten 100 Jahre verpflichtet sind, für ein Unternehmen zu arbeiten.
Ja, und das hat uns an dieser Stelle noch nicht gereicht mit dieser Einschätzung, Rausch ist weg, das geht doch so nicht, von Bianca Jankowska, sondern wir haben nochmal geguckt, was Simon Strauß sagt. Der hat vor vielen Monaten ein Buch rausgebracht, das heißt 7 Nächte und beschäftigt sich auch mit einer Person, die auf der Suche ist nach mehr Intensität im Leben und natürlich ist er auch darin versteckt. Und so mussten wir ihn also als erstes fragen, ob er denn findet, dass einfach zu wenig Rausch gerade in seinem oder im Leben überhaupt ist.
Ja, absolut. Auf jeden Fall. Sie sind viel zu wenig vorhanden. Warum? Weil wir eben in einer Zeit leben, die absolut der Effektivität und der Ausnutzung, der bestmöglichen Ausnutzung der Zeit sich verschrieben hat, nicht? Auch gerade meine Generation, ich glaube, da gibt es gar nicht viel drum herum zu reden, ist einfach wenn nicht sozusagen arme Streber, wie wir ja früher immer genannt wurden. Das glaube ich nicht, aber wir sind einfach in sehr vieler Hinsicht auf Sicherheit aus und auf Kontrolle und auf Planung, nicht? Also der Google-Kalender ist unser wichtigster Freund in vieler Hinsicht. Und wenn man sich abends verabredet, dann redet man ganz lange, am liebsten auch über die verschiedenen Termine, die dann noch kommen werden, und gibt auch mal so ein bisschen gerne an mit den vielen Terminen, die man dann noch hat und schon jetzt plant und so. Also wir sind einfach eine wahnsinnig planende und in der Planung sich sicher fühlende Generation.
Jetzt frage ich mich die ganze Zeit, ob das wirklich so ein Generationending ist, weil Sie sind bei der FAZ Theaterkritiker, Sie schreiben Bücher, über die ganz, ganz viel gesprochen wird, und Sie sitzen wahrscheinlich dann aber natürlich auch mit Leuten zusammen, die wirklich auch alle irgendwie wahnsinnig wichtige Termine haben und irgendwo wieder auf einem Podium sitzen müssen oder einen Artikel schreiben müssen und so weiter. Also ist das die Generation oder auch eben einfach die Blase, in der Sie sich befinden, als jemand, der natürlich mit Leuten redet, die jetzt gerade auch echt heftig viel zu tun haben, weil es auch einen großen Fokus gibt auf diese jüngere Generation und was sie halt gerade so alles zu sagen hat?
Ich glaube schon, dass es was zu tun hat mit der Zeit auch, in der wir leben, nicht? Also die Frage ist ja immer so ein bisschen, die ich mir auch eigentlich immer stelle, was verlangt die Zeit eigentlich gerade von mir, so als ein historisches Subjekt, wenn man so will, also ein junges historisches Subjekt immer noch. Also ich bin jetzt gerade 30 geworden, würde immer noch knapp sagen, dass ich zur jüngeren Generation zähle. Und da finde ich eben schon, dass es, wie soll ich sagen, man macht es sich eben relativ leicht, diese Frage zu beantworten mit, naja gut, so wahnsinnig viel ist ja von uns gar nicht, wird ja gar nicht im Moment verlangt, und das heißt, wir können uns ins Private flüchten, das heißt eben auch schnell in die Sicherheit flüchten des eben Google-Kalenders und der Ferienplanung. Und ich glaube, das ist schon ein generelles Problem. Übrigens eben auch, was an der Uni so passiert und an den Orten und vielleicht auch eben Schulen und so weiter. So ganz früh wird ja schon enorm viel auf so eben Effektivität gesetzt, nicht? Und es geht eben nicht darum, dass diese Orte eigentlich Orte sind vor allem, wo das Individuum sich selbst irgendwie ausprobieren und finden können, lernen sollte. Ja? Und wo Unis waren eben früher, sagen wir jetzt mal, schon auch Orte immer so des experimentellen Widerstandübens an sowas wie dem, was die Zeit einem vorsetzt oder an der Gesellschaft und so weiter. Heute sind Unis in vieler Hinsicht verkrampften Ort eigentlich, ja, wo so ganz viel irgendwie eher so Energie rausgezogen wird, als Energie dazugegeben wird. Aber das ist nicht unbedingt wegen der Institution, darauf können wir uns ja immer schnell einigen, dass es sozusagen die Institutionen schlecht sind und Bologna und blablablub, sondern das ist schon auch ein Problem, ich glaube ja, das ist ein Problem fehlenden Sehnsucht nach einer Gemeinschaftsbildung, nach Kollektivbildung, die es früher eben vielleicht viel stärker noch gab und auch, glaube ich, schon in Zukunft wieder geben wird, jetzt gerade eben nicht, weil wir eben durch die Netzlust so ein bisschen unter den Nebenwirkungen der Netzlust so ein bisschen leiden, dass sie eben so eine entladende Konsequenz hat und uns irgendwie suggeriert, wir sind ja permanent miteinander und kommunizieren ganz, ganz viel, aber im wahren, echten Leben gibt es dann eben so eine Skepsis gegenüber dem Kollektiv und so eine Skepsis gegenüber der Gemeinschaft. Und das hat eben schon auch damit zu tun, dass es sozusagen diese gemeinsame Lust auf Abenteuer und diesen gemeinsamen Aufbruch immer weniger gibt.
Da hat sich Simon Strauß auf jeden Fall so sehr in Rausch geredet, dass das Aufnahmegerät zwischendurch nicht mehr nicht
ja,
mehr
genau. Wollte. Im Radio würden wir jetzt sagen, entschuldigen Sie bitte diese Tonqualität. Unsere Frage ist ja heute auch, die wir auch Simon Strauß gestellt haben, was fehlt denn, wenn der Rausch fehlt?
Es fehlt die Sehnsuchtshoffnung oder die Lust auf Sehnsucht eigentlich. Wirklich, ich würde sagen, nach dem Sehnen, ja, also dieses Paradox, aber das müssen wir irgendwie wieder lernen, und es muss auch wieder klar sein, dass das absolut zum Leben dazugehört und dass man dafür weder verlacht wird, also so ironisch, haha, noch irgendwie so mit hochgezogenen Oberlehrerhaften, ja, und was hast du jetzt mit deiner Zeit eigentlich gemacht und wo sind die Ergebnisse, so, also weder die Ironie noch die Oberlehrerhaftigkeit, ja, das muss irgendwie abgeräumt werden, und man muss viel stärker wieder als jüngerer Mensch das Gefühl haben, wir sehnen uns nach was, wir haben Träume und wir wollen eben auch eine ganz bestimmte Form von Rausch erleben, damit das Leben sich in einer ganz bestimmten Weise auch lohnt, ja, weil sonst kann man ja immer sagen, wir arbeiten nur für irgendwie die Stechuhr oder für Google oder für irgendwas, nein, wir leben vor allem dafür, um uns selbst und eben im besten Fall auch einer Gemeinschaft, einer Gruppe von Freunden oder Geistesverwandten um einen herum Erfahrungen zu geben, weil wir wissen alle, dass morgen auch nicht unbedingt morgen sein muss, und das ist eben der alte Spruch, aber es stimmt, dass man das jetzt greifen muss und hingehen und sagen, ich möchte es gerne, ich möchte es erfahren, ich möchte es erleben, ich möchte es spüren, und dann kann eigentlich nichts passieren.
wie war es? Das war ein schönes Wort von Simon Strauß. Es fehlt Sehnsuchtshoffnung. Vielleicht können Sie oder ihr, wenn ihr diesen Podcast hört, nochmal kurz rückspulen und dieses Wort nochmal anhören. Nur für mich.
Ich kann mich nicht erinnern, das hat nichts mit Bier zu tun.
Ich fand das jedenfalls ganz schön ausgedrückt, was da fehlt. Wir sind an dieser Stelle in diesem Podcast übrigens in der Vorbereitung echt so ein bisschen kurz mal aufgeschmissen gewesen und dachten, ach, diese Befindlichkeitssachen von Bianca Jankowska und Simon Strauß könnten ja auch so lebensgeschichtliche Dinge sein, dass die eben gerade in so einem Umfeld sind. Und es könnte auch sein, dass das so eine typische Feuilletonblase ist. Irgendjemand schreibt halt irgendwas rein und ist dann los.
Darum geht es uns ja auch immer wieder, dass wir im Prinzip, das ist die Werkstatt irgendwie, in der wir basteln, dass wir uns irgend so eine These stellen, die Stück für Stück abschreiten und dann vielleicht halt auch manchmal vor einer Wand stehen und sagen, ist in eine komische Richtung gegangen. So. Aber wir müssen die Wand jetzt natürlich trotzdem abtragen.
Und das ist natürlich auch unser Beruf. Und deswegen haben wir nochmal geguckt, wie man denn rausfinden kann, ob solche Diskussionen über eine Rauschlosigkeit der Gesellschaft eben mehr sind als eben Befindlichkeiten von einzelnen Leuten und ob daraus was folgt. Und dazu haben wir mit dem Literaturwissenschaftler Jochen Venus gesprochen. Der sagt, klar, kann die Geschichte sein von einzelnen Leuten. Es kann aber auch schon sein,
dass sich in der Selbstwahrnehmung der kreativen Klasse da was verändert hat. Also die Leute, die in Presse, Funk und Fernsehen arbeiten, in Online-Medien, die kunstnah arbeiten oder im Design oder Kulturwissenschaften betreiben. Das sind Leute, die natürlich sehr reichweitenstark auch Selbstbeschreibungen vermitteln können und insofern auch kulturelle Tonlagen, wenn man so will, formen und vorgeben. Und es könnte sein, dass sich in dieser Tonlage, die von der kreativen Klasse erarbeitet wird, wenn man so will, dass sich da vielleicht eine atmosphärische Änderung ergibt. Ich kann das selber nicht wirklich einschätzen, aber wenn die Leute für sich das so beschreiben, möglicherweise ist das tatsächlich Index dafür, dass sich da in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht ein kulturelles Klima ändert. Das könnte sein.
Und könnte das für eine kreative Klasse oder für eben jede Form von kunstschaffenden Menschen, von Menschen, die etwas schaffen, auch ein ernsthaftes Problem sein, weil Rausch eben dann doch auch zum Schaffen von etwas eben häufig in der Geschichte dazugehört?
Also das ist natürlich ein klassischer Topos, ne? Also dass gewissermaßen die Entgrenzung des Bewusstseins, die Transgression im Rausch eine Produktivkraft ist für das kreative Arbeiten. Gibt auch andere Stimmen. Also Frank Zappa hat immer ganz stark betont, dass er also gegen jeden Drogenmissbrauch ist und das in seiner Band also nicht zulässt. Und gibt auch viele Leute in der populären Kultur, die sozusagen auch das kritisch befragen, ne? Also ob der Rausch tatsächlich wirklich eine Produktivkraft ist oder ob das, was man da im Rausch macht, nicht einfach totaler Müll ist.
Ja, willkommen im klugen Teil dieses Podcasts, weil wir jetzt natürlich nochmal über die kreative Klasse gesprochen haben. Und ich sag nur als kleinen Teaser, wir gehen in diesem Podcast nachher auch noch was trinken. Aber wir müssen jetzt einfach mal ganz kurz zusammen was lernen über die Gesellschaft, wie sie funktioniert. Und gerade haben wir noch gelernt übrigens, wie Musik und Rausch nicht unbedingt zusammenhängen. Julius, du machst ja jetzt Musik.
Jetzt muss ich sozusagen mich zu dieser kreativen Klasse, was ich natürlich nie sagen würde. Ja, stimmt, ich mache Musik und würde da auch sagen, Rausch, ja, ist natürlich eine Möglichkeit. Wir treffen uns manchmal, um Musik zu machen, abends. Da gehört dann natürlich auch manchmal Rausch dazu. Manchmal aber auch vormittags und ich gehöre nicht zu den Leuten, die vormittags dann schon trinken. Und wenn man dann den direkten Vergleich hat, stellt man nachher fest, dass das, was man schafft, in den nüchternen Momenten deutlich besser und deutlich konzentrierter und deutlich musikalischer ist. Und man spielt sich dann in einen Rausch. Und irgendwann, wenn einer einen Krampf hat oder der Schlagzeugstick irgendwie fällt aus der Hand und man hört plötzlich nach 30 Minuten Gejamme auf, dann stellt man fest so, wow, wir waren in einem Rausch. Und zwar ohne ein Bier. Ja?
In einem gesunden Rausch.
Den Rausch
auch
erspielt.
Hatten wir das schon in diesem Podcast? Das hatten wir schon jetzt mehrfach gesagt, ne? Oder hatten wir es doch nicht gesagt? Jedenfalls, wir möchten gerne sagen, dass natürlich Rausch, das hatten wir, oder? Dass Rausch nicht nur bedeutet,
sag's nochmal, doppelt hält besser, als beim Trinken und beim Nichttrinken. So.
Genau, also es bedeutet natürlich, erstens wollen wir zu nichts animieren, wir wollen ein bisschen abbilden an dieser Stelle und wir wissen natürlich ganz genau, auch aus eigener Erfahrung, dass Rauschzustände unterschiedlicher Herkunft sein können. Das klingt, unterschreiben Sie das. Wenn Sie das auch so finden, dann können Sie das unterschreiben, das klang wie ein Formular. Aber soll ich mal zurück zu Jochen Venus? Ja, ne? Weil nämlich unbedingt. Das, was auch noch interessant ist, abgesehen davon, dass er ja unser Thema so ein bisschen mit Bedeutung versehen hat, dass er gesagt hat, es kann schon sein, er hat ein bisschen viele Konjunktive verwendet, aber es kann schon sein, dass da ein Thema ist, was da aufploppt. Dann haben wir auch nochmal gesagt, na gut, aber die einen sagen eben so, aus so einer bestimmten Generation, wobei wir das, glaube ich, echt groß machen können, weil es alle gerade so betrifft. Die anderen sagen, aber bei mir ist es doch ganz anders. Was könnten denn Gründe sein, dass sich hier tatsächlich irgendwas ändert?
Einerseits ist klar, ne? Es gibt die fortschreitende Ökonomisierung auch der kulturellen Institutionen. Das heißt, es gibt einen erhöhten Karriere- und Konkurrenzdruck auch in der kreativen Klasse. Und das könnte dazu führen, dass man eigentlich da stärker das Gefühl hat, sich kontrollieren zu müssen, auf Fitness, auf Gesundheit achten zu müssen, Timelines einzuhalten, Deadlines und so. Zweiter Faktor könnte sein die Digitalisierung der Kommunikation, dass dieses Online-Dasein in einem technisch konstituierten Informationsraum stattfindet und dass die Dimension dieses Informationsraums für die einzelne Person schwer durchschaubar ist. Das heißt, man kann die Reichweite dessen, was man mitteilt, und auch das Ausmaß der eigenen Beobachtbarkeit nicht wirklich so selbstbewusst steuern, wie das im Offline-Dasein möglich ist. Und Kontrollverlust ist dann keine Utopie mehr, sondern eigentlich so eine Art alltäglicher Zustand.
Ist vielleicht ein naheliegender, aber trotzdem ein sehr interessanter Moment, finde ich, dass es eben einen Unterschied macht, ob ich die Kontrolle verliere vor 20 Leuten bei einer kleinen Party und dann am nächsten Tag denke, oh Gott, oder ob ich mich eben in diesen digitalen Kontrollverlust hineinbegebe und überhaupt nicht weiß, wer alles das konsumiert, was ich da in die digitale Welt rausschieße.
Und ich meine, genau, das fand ich interessant auch nochmal. Natürlich die Ökonomisierung, das hatten wir schon alles vorhin eben auch, die Arbeitssituation. Aber es gibt noch einen dritten Punkt, den wir hier gleich auch nochmal gerne besprechen können, den ich auch interessant fand, warum möglicherweise Menschen, egal welchen Alters, sich nicht mehr so leicht in Rauschzustände begeben. Das fand ich eigentlich am spannendsten.
Drittens, würde ich sagen, spielt auch die Globalisierung kultureller Horizonte eine Rolle. Das heißt, wir verstehen heute immer besser, wie wichtig auch der Respekt für Lebensstile und Kulturen ist, die nicht unsere eigenen sind. Und dadurch ist nach meiner Wahrnehmung zumindest eine neue Sensibilität für das affektive Betroffensein von Menschen entstanden und auch für das affektive Betroffensein von Missachtung. Und man möchte also vermeiden, dass man durch gedankenloses Reden und Tun Menschen unabsichtlich in ihren Gefühlen verletzt. Und auch diese Art der neuen Aufmerksamkeit auf die Art und Weise, wie ich mit anderen Menschen umgehe, setzt eigentlich eine Wachsamkeit voraus, die so das Öffentliche sich gehen lassen im Rausch eigentlich so ein bisschen, also damit nicht so gut vereinbar ist. Also das könnten so drei Aspekte sein, die gegenwärtig wirksam sind.
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, was Jochen Venus sagt, wir lernen alle besser miteinander umzugehen und lernen auch besser, was man sagt, was man nicht sagt, wo man Verletzungen hinterlassen kann und trauen uns deswegen möglicherweise nicht, uns so total kontrollverlustmäßig zu verhalten. Katharina, Pia, Julius, meldet euch, wenn ihr etwas dazu sagen wollt.
Ich glaube, dass da schon einige auch so Party-Szenen-BetreiberInnen auch schon gute Antworten gefunden haben eigentlich, weil auf so vielen Partys, auf die ich gehe, gibt es jetzt so Awareness-Teams, also wenn wir das jetzt alles auf so Partys beziehen, die eben dafür sorgen, dass man berauscht sein kann und wild sein kann, aber eben niemand anderen angreifen kann und in seiner Entfaltung stören kann oder so. Und ich finde, das funktioniert eigentlich ganz gut, glaube ich.
Wir denken viel bewusster über all das, was wir sagen und was wir machen, nach. Also ich meine, wenn man nur mal so eine große Diskussion wie MeToo nimmt und wenn man die irgendwie ein bisschen aufgenommen hat und nicht völlig ablehnt, dann kommt man eben vielleicht schon dazu, sich zu sagen, man sollte halt auch vielleicht ein bisschen aufpassen, was man wo schreibt und was man wo sagt. Und man sagt und schreibt halt Dinge sehr schnell, sehr anders, wenn man sehr betrunken ist.
Ja, aber das ist doch wirklich, also ich finde das trotzdem eine frustrierende Erkenntnis auch, weil das bedeutet spätestens, also man benimmt sich bei klarem Verstand ordentlich, hat alles verstanden, verletzt andere Leute nicht. Und sobald man irgendwie ein bisschen kontrollloser unterwegs ist, kommt der ganze Shit aus einem raus. Ist das wirklich so?
Tja. Wir haben es ja ausprobiert. Wir haben Kontrollverlust ausprobiert gestern. Wobei, du bist mit dem Auto gefahren in die Kneipe, was halt eigentlich schon von vornherein ein Problem war.
Das wolltest du jetzt hier wirklich erzählen, dass ich mit dem Auto gefahren bin? Okay, nee, genau, Kontrollverlust ging nicht so richtig, aber wir wollten auch nochmal jemanden treffen, der wahrscheinlich alles, was wir besprochen haben über die Theorie des Rauschs, ein bisschen seltsam finden würde, weil er einfach der absolute Rauschexperte ist, aber auf so eine ganz lustig, freundlich vermittelnde Art. Das ist Volker Hauptvogel, der ist Schriftsteller, Schauspieler weiß ich gar nicht ganz genau, auf jeden Fall Musiker und vor allem 20 Jahre in Berlin Gastronom gewesen, ist Jahrgang 56 und es eignet sich sehr gut, mit ihm zu sprechen über Substanzen jeglicher Art. Mhm. Volker Hauptvogel weiß auf jeden Fall viele Dinge, aber er weiß vor allem auch, was die zu suchen haben in der Gesellschaft.
Ja.
Wollen wir mal kurz anstoßen?
Ja, gerne. Einmal. Das dehydrieren genau. Wir hier ja noch. Das soll ja nicht sein.
Ja. Haben Sie in Ihrem Leben auch als Gastronom festgestellt, dass sich Rauschzustände von den Leuten, die Sie da erlebt haben, verändert haben?
Also, sämtliche Zustände. Ja. Sämtliche. Also ich erinnere mich, als der Pastor seine Abschiedsfeier gemacht hat, der sich anschließend über den Tisch erbrochen hat noch und der Kellner das Eisen ruhig weggefegt hat, werde ich nie machen können, wie betrunken die waren. Die waren auf einmal aggressiv. Als man ihnen den Mantel helfen wollte, sagte er, was wollen Sie, Sie Gorilla? Und hatte aber eine Hand im Mantelärmel und kriegte die andere nicht rein. Das dauerte eine halbe Stunde, bis er den Mantel angezogen hatte. Und dass ein Pastor aggressiv wird, das hätte ich mir auch nicht denken können. Aber da passieren so viele soziale Geschichten, auch beim Trinken. Deswegen gehört das Drogen ja zur Gesellschaft dazu, nicht? Deswegen ist das so vielschichtig.
Was heißt das, gehört zur Gesellschaft dazu? Also bedeutet das, die Leute brauchen in regelmäßigen Abständen diesen Freiraum? Oder wie würden Sie das...
Also erstmal würde ich sagen Genuss. Dann ist die Frage, ob man süchtig wird. Also brauchen tut das keiner. Man kann es machen wie alles, ne? Das ist eine freie, mehr oder weniger freie Entscheidung, je nach Suchtstärke. Mhm. Habt ihr ein bisschen Appetit?
Ich nicht. Ich trenne Essen und Trinken. Also wenn ich angefangen habe zu trinken, dann habe ich keine Lust mehr zu essen.
Echt?
Oh.
Sehr unpraktisch.
Ist vor allem schlecht, wenn man nichts gegessen hat.
Ja, natürlich. Ganz, ganz schlecht.
Also es gibt ja nun mal immer, es gibt in regelmäßigen Abständen, zumindest in diesem ganzen Kulturfeuilleton, immer wieder Leute, die mal zwischendurch darüber reden, ist diese Gesellschaft inzwischen gar nicht mehr fähig, über die Stränge zu schlagen, dass es so eine Sehnsucht danach gibt, dass in diesen Momenten irgendwas passiert, was sonst nicht passieren würde.
Da haben Sie recht, das ist einfach eine Sehnsucht. Der Unterschied ist, glaube ich, dass es früher wirklich eine weltweite Jugendbewegung war. Ich glaube, das ist das, was die Leute vermissen. Ne? Es war sowohl in der Rock'n'Roll-Zeit als auch in der Punk-Zeit und vielleicht Techno, da kann ich gar nicht mehr mitreden, dass es so eine weltweite Bewegung war, wo man auch versucht hat, anti zu sein. Man hat diese den autoritären Staat, das Umfeld, das wollte man umwandeln. Man wollte das halt nicht mehr. Ne? Und da hat man einfach gegen Öffentlichkeit gemacht, gegen argumentiert. Damals war es eine weltweite Bewegung, heute sind sie weltweit vernetzt, was ja auch nicht schlecht ist. Also ist in Ordnung, wenn man so einen Freund von vor 10 Jahren wieder trifft, der man in der Schule war, der da wegging, dass man ihn auf einmal auf seinem Telefon wieder hat. Ist auch klasse, ne?
Dann wäre das ja eine Option, dass man quasi parallel chattenderweise, jeder hat sein Telefon in der Hand, dann trotzdem trinkt.
Ja, das, warum nicht? Ne? Also.
Aber wäre dann weitergedacht eine in der Vorstellung eine Welt, in der wirklich alle aufgehört haben zu trinken, alle aufgehört haben, sich den Rausch zu gönnen und alle am nächsten Morgen frisch bei der Arbeit sind, um produktiv im Rädchen zu stehen? Wäre das eine Utopie oder wäre das eine Dystopie?
Also wenn die jetzt alle einen Helm auf hätten, auch die Fußgänger, dann wäre das eigentlich eine schöne Utopie.
Sagt Volker Hauptvogel bei unserem kleinen abendlichen Ausflug.
Ich habe Kopfschmerzen.
Ich nicht. Und ich habe aber schon so ein kleines Fazit, weil ich finde, ich hatte wirklich bei diesem Podcast zwischendurch große Sorge, dass wir damit nicht richtig um die Ecke kommen und dass wir feststellen müssen, ach, da sagen halt Leute, wie sie gerade so leben. Aber ich finde, die daran angeknüpften Dinge, wie sich darüber Gedanken zu machen, also aus was besteht so ein Tag, was macht irgendwie so eine Arbeitsstruktur mit Leuten, wo fühlen die sich dann eingeengt und so weiter, das ist alles natürlich wie immer nichts Neues. Aber womit am Ende unsere Rauschfrage zusammenhing, die wir so einfach in den Raum geworfen haben, finde ich auf jeden Fall total interessant. Und was fehlt, wenn der Rausch fehlt, würde für mich schon die Antwort sein. Und ich meine damit tatsächlich nicht nur irgendwelche Drogenräusche, sondern sondern tatsächlich so das Gefühl, man kann mal nicht darüber nachdenken, was am nächsten Tag ist oder was gleich ist oder wo man funktionieren muss. Da würde auf jeden Fall einfach eine Menge fehlen. Ich glaube, das gehört dazu und das ist jetzt aber auch so unschlau. Aber man kann es immer mal wieder sagen.
Es liegt aber auch daran, dass du dir vielleicht eine falsche Sorge gemacht hast, weil diese Sorge bei dieser Frage nicht um die Ecke zu kommen, die stellt sich eigentlich nicht, weil das ist das Wesen von Rausch, dass man nicht um die Ecke kommt und dass man das eben nicht planen kann. Insofern muss man es einfach geschehen lassen und am nächsten Tag erinnert man sich an das Fazit oder auch nicht. Meins wäre noch viel langweiliger vielleicht, dass man in der Tat, ich meine, man muss sich immer sagen, das Maß, sowohl beim Rausch, ja, das Maß zählt irgendwie, zu viel ist zu viel, zu wenig ist zu wenig und man muss eben, das hat mit Rausch eben auch nicht substanzbezogen was zu tun, man muss für den Moment leben und diesen Moment zulassen.
Julius Stucke mit dem Wort zum Tage. Wenn Sie dem was anzufügen haben, dann schreiben Sie an lakonischelegant@deutschlandradio.de.
Ja, die Adresse ist auch ein einziger Rausch.
Ja, Rausch an vielen Buchstaben. Aber Sie oder ihr besser, wir sagen eigentlich ihr schafft es schon. Wir bedanken uns natürlich, dass hier Pia Rauschenberger und Katharina Peetz dabei waren. Ich bin Christine Watti und wer bist du?
Julius Stucke und ich sage nächsten Wort zum Donnerstag geht's wieder weiter mit Lakonisch Elegant.
Tschüss.
Tschö.